ich muss ehrlich sagen, ganz oft stehe ich am Abend in der Dusche und heul einfach mal, weil ich mir denke, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, wie es weitergehen soll, wie das gehen soll. Ich würde fast sagen, das ist ganz normal. Zumindest versuche ich mir es zu sagen, dass es nicht nur mir so geht.
Sound of Business, der Schaffen wir Podcast, bei dem wir Menschen die Möglichkeit geben, ihre Unternehmensgeschichte zu teilen und andere damit zu inspirieren. Heute mit
Christina Roth.
Aus
ursprünglich der Südoststeiermark, momentan lebhaft in Salzburg.
Das Unternehmen heißt
CR Ledermanufaktur.
Und dort machen Sie?
Wir restaurieren und fertigen Lederwaren von Hand.
Sound of Business. Im Gespräch mit Host Christoph Hahn über die Wege des Unternehmertums und allem, was dazugehört.
Ja, hallo Christina, schön, dass wir uns treffen.
Freue mich total, dass du da bist. Herzlichen Dank.
Du bist jetzt unser erster Gast im Podcast und da kribbelt's, finde ich, immer besonders, weil man weiß ja nicht, wie kommt das Produkt am Markt an, interessiert's die Leute. Kannst du dich eigentlich an deine Zeit noch zurückerinnern, wie du das erste Produkt dann angeboten hast?
Ich muss sagen, das ist bei mir sehr, sehr langsam gegangen, weil ich ja eigentlich ganz was anderes gemacht habe und da so über Jahre hineingerutscht bin. Aber ich kann mich noch an die Entscheidung erinnern, zu sagen, jetzt mache ich das. Und das war total aufregend.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt mache ich das. Was hat dich dazu getrieben?
Erstens die Tatsache, dass wir das in Österreich gar nicht mehr oder sehr selten nur mehr haben. Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir so ein Kulturgut einfach weiterhin erhalten. Und da habe ich gesehen, dass es das einfach nicht mehr gibt und habe gesagt, wenn ich schon so eine Leidenschaft dafür habe und die braucht man, sonst zieht man das nicht durch, dann wäre es schade, wenn ich das nicht nutzen würde.
Reden wir jetzt ein bisschen über deine Leidenschaft. Wir stehen hier in deiner Werkstatt. Ich muss sagen, ich könnte mir keine coolere Location jetzt vorstellen. Wir haben das ja, ich nenne es jetzt salopp formuliert, einen Basteltisch. Da liegt ein Hammer vor mir, ein Stanley-Messer, alle möglichen Werkzeuge. Ein total ja stylischer Vintage-Raum, so würde ich ihn jetzt beschreiben. Ja, was passiert denn hier eigentlich ganz genau mitten in der Altstadt von Salzburg in der Getreidegasse?
Genau, wir sind in der Getreidegasse in einem 500 Jahre alten Gebäude, wo man auch noch Eisenverstrebungen hat, die das Gebäude zusammenhalten. Wir haben einen Naturholzboden. Man sagt mir, es riecht sehr stark nach Leder, ich rieche es nicht mehr.
Ich kann es bestätigen.
Und wir restaurieren hier Lederwaren bzw. Ledertaschen und wir fertigen tatsächlich von Hand, also auch noch mit der traditionellen Sattlernaht, neue Produkte an. Das sind von Feinlederwaren wie Geldbörsen, Uhrenarmbänder, Gürtel, alle möglichen Taschen, Reiseaccessoires, aber auch Wohnaccessoires.
Man kann sagen, deine Berufsbezeichnung ist Sattlerin?
Könnte man sagen, wenn man es ganz genau nimmt, dann wäre es Ledergalanteriewarenerzeugerin.
Schon etwas schwierigerer Begriff.
Ja, finde ich aber treffender.
Jetzt bin ich persönlich auch ein großer Lederfan, trage auch sehr gerne Lederaccessoires und ich denke mir mal so, wenn ich mir das Produkt anschaue, ist das jetzt ein gutes Leder, schlechtes Leder? Ich tue mir da als Laie schon etwas, ja, schwerer. Wie ist das eigentlich bei dir? Siehst du schon von 20 Meter, diese Lederhandtasche ist hochwertig, dieses Lederband ist gut oder kann man das gar nicht so sagen?
Doch, also ich würde sagen, in 90% der Fällen sehe ich es tatsächlich auch schon aus der Distanz. Dann, wenn ich es angreife, sowieso. Es gibt natürlich auch, ich sage jetzt mal, im Markenbereich schon sehr gute Fakes, aber man erkennt trotzdem, ob es ein hochwertiges Leder ist oder nicht.
Und zu dir kommen Menschen mit hochwertigem Leder oder auf nicht hochwertigem Leder und machst das dann hochwertig oder wie kann man sich das so vorstellen?
Also bei den Restaurationen und Reparaturen habe ich wirklich von A bis Z. Da kommen Menschen, die Tasche ist, ich würde sagen, qualitativ nicht sehr hochwertig, kostet die Reparatur viel mehr, aber sie sind dann irgendwie wichtig und wir machen es dann trotzdem. Zu uns kommen aber auch Menschen mit Taschen zum Beispiel, die 15.000 bis 25.000 Euro wert sind.
Wahnsinn.
Und da ist die Qualität natürlich dann schon sehr gut, aber die Anspannung auch viel, viel höher.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts umwerfe oder eine Tasche anrempel.
Ich bin zwar gut versichert, aber es wäre trotzdem schade für die Kunden, weil es sind tatsächlich wirklich Einzelstücke, die sehr, sehr hohen Sammlerwert haben.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, wie kommt man eigentlich zu dem, wenn ich dich das jetzt so fragen darf?
Also ganz ursprünglich hat es damit begonnen, dass ich mit dem Studium fertig war und ich wollte eine Ledertasche. Aber ich bin nicht so das Markenmädchen, also wollte ich mir einfach was Gutes anfertigen lassen. Habe das dann machen lassen. Typisch Betriebswirtschaftlerin, haben mich ein paar Leute darauf angesprochen und immer gedacht, ich lasse noch ein paar Stück machen und verscherbel die dann. Also es ist wirklich aus einem Verkaufsgedanken heraus entstanden. Und dann hat es aber diese Dame nicht mehr gegeben, die mir die gemacht hat. In Salzburg hat es noch einen Herrn gegeben, den es heute auch nicht mehr gibt. Und wie ich bei dem in die Werkstatt gehe, um das mit dem zu besprechen, war das lieber auf den ersten Blick. Also da fährt mir immer noch die ganze Haut auf, wenn ich dran denke, an den Moment, wie ich dort reingehe. Und dann hat aber sofort die Naivität eingekickt, wo ich mir gedacht habe, das kann ja so schwer sein, ne? Und bin dann ins Bauhaus gefahren, habe mir irgendwelche Dinge gekauft, wo ich mir heute natürlich auf den Kopf greife, wie man damals geglaubt hat, damit irgendwas machen zu können. Aber so hat es begonnen und dann habe ich in Österreich nicht wirklich viele Menschen gefunden, die mir was zeigen wollten. Bin dann einmal in meinem Urlaub nach Japan geflogen und so mit der Zeit hat sich das Ganze dann, ich würde sagen, es ist eskaliert, weil es dann einfach mit Beruf nicht mehr vereinbar war.
Ich möchte mit dir über Japan dann auch noch sprechen. Davor noch, ja, das heißt, bei dir war der Gedanke gar nicht so, ich möchte jetzt mal Unternehmerin werden, sondern ich habe das im Prinzip jetzt gerne und ich möchte mal mit diesem Material etwas tun, etwas haben. Also war das jetzt nicht so gleich dieser Gedanke, ha, jetzt wäre ich Unternehmerin?
Nein, überhaupt nicht. Es war dann eher ein zwingender Schluss daraus, das Ganze als Unternehmerin zu machen, weil die Möglichkeiten anders nicht gegeben waren. Aber ich habe es mir früher nicht als Ziel gesetzt.
Du hast ja Betriebswirtschaft studiert, hast zwei Studien sogar abgeschlossen, einen anderen Job gehabt. Wann hast du gewusst, damit ist jetzt vorbei, jetzt mache ich wirklich was anderes? Und vor allem, was mich noch interessiert, weil ich glaube, viele Menschen haben so den Gedanken, ich weiß gar nicht, macht das Spaß jetzt noch, was ich tue, aber vielleicht ist es zum Beispiel gut bezahlt oder ja, ich habe es halt immer schon gemacht. Und oft fehlt dann mal ein bisschen der Mut, so jetzt mache ich ganz was anderes. Und du hast ja dann doch den Mut gehabt und ich kann mir vorstellen, da werden dich vielleicht Freunde deiner Familie gefragt haben, was, das willst du machen?
Ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank sehr, sehr viel Unterstützung immer schon gehabt. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was mein Bruder für Kreditkarten-Etuis tragen hat müssen, die ich voller Stolz vor vielen Jahren produziert habe, muss ich sagen, war die Liebe schon sehr groß. Bei mir waren es zwei Dinge. Das eine ist, dass ich sehr, sehr langsam gemacht habe. Also ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, wenn sie von heute auf morgen entscheiden müssen. Ich würde sagen, mach so viel du kannst nebenbei und versuch da reinzurutschen, dann ist die Entscheidung oder das Risiko auch nicht so groß. Und das zweite war, ich bin tatsächlich vom Staat dazu gezwungen worden, weil mein Gewerbe ist ein reglementiertes. Das heißt, man darf aus Leder nichts verkaufen, ohne die Berechtigungen dafür zu haben. Das heißt, ich musste wieder in die Berufsschule gehen und die Lehre quasi nachholen. Und damit war dann klar, ich kann nicht in die Berufsschule gehen und einen 50-60-Stunden-Job nebenbei noch machen. Also habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Auszeit. Also auch wieder dieses langsam hineinrutschen. Vielleicht gehe ich in meinen Beruf wieder zurück und bin dann in die Berufsschule gegangen.
Jetzt wissen wir, Lehre ist was sehr Wichtiges. Du hast das selber hautnah miterlebt. In Österreich aber doch manchmal vielleicht nicht so den besten Ruf, da sozusagen Lehrling zu sein und völlig ungerechtfertigt natürlich. Wie war das für dich dann sozusagen dort zu sitzen?
Ja, vielleicht zum Ersteren noch kurz. Ich finde wirklich total ungerechtfertigt, weil wenn man sich anschaut, was man in einer Lehre lernt im Vergleich zu, ich will jetzt mein Studium nicht schlecht reden, aber wie ich mit 25 aus den Studien, und jetzt habe ich zwei gemacht, rausgegangen bin, habe ich meiner Meinung nach viel weniger gekonnt in meinem Beruf, als meine Lehrlinge nach 3 Jahren können. Und man kann heutzutage gerade mit dem Internet sich, egal in welchem Beruf man ist, das schaffen, was man möchte. Man kann Aufmerksamkeit kriegen, man kann digital arbeiten, obwohl man vielleicht in einem haptischen Beruf ist. Und in der Berufsschule, muss ich sagen, war es wirklich cool, weil ich einfach in Berührung mit den ganz jungen Menschen gekommen bin. Und das war mal ein ganz anderes Umfeld, wie aus dem, das ich komme. Also es war super.
Das kann ich mir vorstellen. Und dann bist du ja nach Japan gegangen, um es noch zu perfektionieren, wenn man so möchte. Warum geht man da nach Japan? Sind da einfach die Meister besser oder hat man einen anderen Zugang zu gewissen Bereichen?
Ich habe mir dann 3 Menschen auf der ganzen Welt rausgesucht, die ich die besten finde. Einer hat nicht geantwortet, einer hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Und der Japaner hat gesagt, ich kann kommen, wenn ich ihm Summe X bezahle. Bin ich erst einmal in meinem Bürosessel kurz rum umgefallen. Und dann gedacht, okay, egal, ob ich jetzt eine Ausbildung mache, ob ich auf Urlaub fahre, ich mache das jetzt. Und es war die beste Investition. Also nicht nur, weil Japan ein sensationelles Land ist, sondern die Art und Weise, wie die Menschen dort Handwerk leben und wie die Achtung vor dem Material, mit dem sie arbeiten und auch die Achtung vor dem Produkt. Also da sparen Menschen schon, bevor sie zum Studieren anfangen, damit sie sich dann eine schöne Aktentasche anfertigen lassen, um dem Arbeitgeber zu zeigen, dass sie respektieren, dort zu arbeiten. Also das alles mitzuerleben, war total berührend und habe ich versucht, in der Werkstatt auf meine Art auch einfließen zu lassen. Also du siehst, es ist ruhig, man schaut beim Fenster raus, man sieht die Blätter irgendwie so im Wind. Und das ist das, was ich dort erlebt habe und was mir die Ruhe gibt, um alle Energie irgendwie ins Produkt zu legen.
Hat man dann auch noch mehr Respekt vom Produkt selber, würdest du sagen? Also wenn man dieses Material sich dann ansieht oder vielleicht sogar auch das Werkzeug in die Hand nimmt und wirklich mal bewusst macht, welchen Prozess man jetzt dann eigentlich beginnt?
Absolut. Wenn man mit den Gedanken dabei ist und wirklich sieht, was da alles an Arbeit reinfließt und an Energien von verschiedenen Werkzeugen, auch Werkzeuge, die ich habe, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, also welche Menschen mit dem schon gearbeitet haben, und das alles geht eigentlich energetisch in das Produkt hinein. Und das versuche ich aber dann auch nach außen zu kommunizieren, indem ich sehr viel mit Social Media arbeite, was eigentlich das einzige Digitale in unserer Welt ist. Und wenn die Menschen das dann sehen und diesen Zugang bekommen, dann haben sie auch eine ganz andere Achtung vor dem Produkt.
Auch sehr spannend, weil du jetzt Social Media gesagt hast. Social Media für mich ein Bereich, wo morgen schon wieder alles anders sein kann. Da kauft jemand ein Unternehmen und auf einmal gibt es das vielleicht nicht mehr oder jetzt postet man nicht mehr ein Hochformat, sondern ein Querformat, also sehr, sehr schnelllebig. Und auf der anderen Seite dein Beruf mehr oder weniger, der eigentlich so ein bisschen an das Gegenteil verkörpert. Und trotzdem musst du die zwei Welten dann irgendwie zusammenbringen.
Ja, es ist die extreme Entschleunigung. Also in unserem Beruf ändert sich innerhalb von 30 Jahren nahezu nichts. Das Material wird vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen besser. Ich meine, maximal die Farben ändern sich pro Saison. Aber du kannst heute ein Werkzeug vererbt bekommen, das schon der Urgroßvater hatte. Und es funktioniert genau so noch. Dann natürlich muss man die Brücke irgendwo schlagen, aber ich glaube, man muss es sich auch sehr, sehr gut bewahren und sehr viel Acht darauf legen, dass der Bereich auch so bleibt und es so weiterlebt.
Ich glaube, das sind ja ganz wichtige Worte, von das Schöne auch zu bewahren, dass das in der heutigen Zeit ganz wichtig ist.
Ja, und nicht zu glauben, dass man konkurriert mit dem Maschinellen, mit dem Digitalen, sondern wenn beide Bereiche das machen, worin sie gut sind, nämlich die schnelle Fertigung, die Massenfertigung, die billige Fertigung, dann ist das okay, wir brauchen sie in manchen Bereichen. Dann hat man vielleicht zu Hause mal eine IKEA-Einrichtung, aber man hat einen wunderschönen Tisch. Und diesen einen Tisch fertigt der Tischler in Ruhe und bekommt auch das Geld dafür, damit er gut überleben kann. Dann haben wir auch nicht mehr in jedem Ort einen Schuster, aber die es gibt, können auf ihre Art und Weise arbeiten. Und ich glaube, so kann es super koexistieren.
Absolut. Und ich glaube, dieses bewusste Entscheiden dann für etwas, das ist da ganz, ganz wichtig beim Ganzen. Nochmal kurz zurück nach Japan, weil es einfach total spannend für mich auch ist, dass man wirklich dann so weit weggeht, eine Ausbildung auch noch zu machen. Wie du dort dann vielleicht in deinem Zimmer gelegen bist, hast du ja manchmal gedacht, war das jetzt überhaupt richtig, dass ich da bin?
Ja. Also es war wirklich ein ganz, ganz kleines Kaschemmel, hat trotzdem sehr viel Geld gekostet. Habe wirklich sehr lange gebraucht, dass ich mir diese 3 Wochen freinehmen kann. Und natürlich hinterfragt man, war es das jetzt alles wert? Hat man jetzt unnötig Geld ausgegeben? Aber all das Schöne, das ich dort erlebt habe, hat eigentlich überwogen.
War der finanzielle Aspekt, weil es, glaube ich, auch für viele Menschen wichtig, diese bisschen Sicherheit auch zu haben, auch wenn man was ausprobiert, gut, man hat vielleicht ein Auffangnetz oder es ist nicht alles dahin. War das für dich auch extrem wichtig, dass du immer überlegt hast, okay, was bedeutet das auch für mich finanziell?
Absolut. Ich habe super verdient. War auch in einem Alter schon, wo andere weiter aufsteigen und sich vielleicht auch irgendwie was zulegen oder Geld haben, um was anzusparen. Und dann nochmal zu sagen, ich verzichte auf all das, damit ich mir irgendeine Schärfmaschine kaufen kann, wo man nicht einmal weiß, ob die das macht, was man eigentlich will. Das ist natürlich ein Thema. Aber auch da kann man es langsam angehen und wir haben ja in Österreich auch Möglichkeiten, um sich Unterstützung zu holen.
Das ist in Österreich sicher auch leichter als in anderen Ländern.
Ja, absolut.
Sollte man natürlich auch nutzen. Ja, kommen wir jetzt auch ein bisschen wieder auch in die Gegenwart zurück. Du bist jetzt erfolgreiche Unternehmerin. Du hast den Sprung sozusagen geschafft, von der Ausbildung hin wirklich zur Unternehmerin. Was sind für dich denn jetzt so die wichtigsten Eigenschaften eigentlich in deinem unternehmerischen Alltag?
Dass man flexibel ist, die Dinge nimmt, wie sie kommen, dass man offen gegenüber Veränderung ist und dass man, ja, dass man offen gegenüber Veränderungen ist.
Veränderungen gibt es viele. Musst du dich auch täglich weiterentwickeln oder überlegst du dir irgendwie, okay, was könnte ich morgen machen oder gibt es wieder eine Ausbildung, die ich machen möchte? Ist das für dich auch wichtig noch?
Absolut. Ich habe auch, ich bilde auch Lehrlinge aus, übrigens den einzigen in Österreich. Mein letzter Lehrling war die einzige Person in Österreich, die die Lehre begonnen hat. Und da liegt mein Fokus natürlich sehr stark drauf, wie gehe ich mit dem Menschen um, wie kann ich der Person was beibringen, wie transportiere ich auch das alte Handwerk, nicht nur meinen Mitarbeiterinnen, sondern den Menschen da draußen. Und dann muss man sich natürlich immer überlegen, wie Kohle in die Kasse kommt. Also nichts ist in Stein gemeißelt und in heutigen Zeiten überlegt man eigentlich jeden Tag, was muss ich ändern, was muss ich besser machen. Das fängt an vom Umräumen bis zum Umstellen bis hin zu Verkaufsstrategien.
Wie ist das aber dann für dich? Zweifelst du dann auch noch oft, wenn du über diese Themen nachdenkst? Weil, wie gesagt, wenn ich jemand von außen jetzt betrachten würde und da reinkommt, denkt man sich, hey, die ist super erfolgreich, die muss ja keine Sorgen haben, die hat ein super Geschäft, die war einmal mutig und jetzt hat sie es geschafft. So denken wir sehr leicht, fertig manchmal wir Menschen. Aber was begleitet dich da so manchmal?
Sehr oft. Also ich würde fast sagen, ich habe jeden Tag Zweifel. Bei mir ist auch noch eine schlechte Kombination, nämlich einen Beruf selbst zu machen, wo du keine Ansprechperson hast, wo du dir alles selbst beibringen musst. Das heißt, wenn ich handwerklich wenigstens gesettelt wäre, könnte ich mich ums Unternehmerische kümmern. Aber ich habe eigentlich beide Baustellen. Und ich muss ehrlich sagen, ganz oft stehe ich am Abend in der Dusche und heule einfach mal, weil ich mir denke, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, wie es weitergehen soll, wie das gehen soll. Ich würde fast sagen, das ist ganz normal. Zumindest versuche ich mir es zu sagen, dass es nicht nur mir so geht.
Und wann lachst du besonders? Also wann denkst du, hey, das war jetzt ein besonders guter Tag?
Ich weiß, das klingt total kitschig, aber ich schwöre jeden Tag, wenn ich in die Werkstatt gehe, ich freue mich so in der Früh, wenn es losgeht, wenn ich meinen Kaffee runterlasse, ich dann mit meiner Tasse da stehe und mir denke, boah, das hast du geschafft. Und jetzt heute mache ich wieder irgendwas, wo ich am Ende des Tages sehe, was ich alles gemacht habe und was dann irgendjemandem eine Freude bereitet und der mit dem Ding sogar vielleicht irgendwo auf der Welt unterwegs ist.
Würdest du deine Sachen auf der Straße auch erkennen?
Ja. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung und da war eine alte Chanel-Tasche, die ich restauriert habe. Und ich habe es wirklich über den ganzen Raum hinweg. Es war eine ganz normale dunkelblaue Chanel-Tasche. Und die Person war nur von hinten. Und ich habe mir gedacht, das könnte die von Person X von vor 1,5 Jahren sein. Und dann bin ich hingegangen und habe sie angetippt. Und wie sie sich umgedreht hat, habe ich auch die Person gesehen. Also ich, meine eigenen Produkte sowieso. Aber ich würde auch behaupten, dass ich fast alle Restaurationen erkennen würde.
Wäre fast eine Wette bei Wetten das wert.
Ja, das wäre lustig, wäre lustig.
Sehr cool. Wie fokussierst du dich eigentlich auch? Weil es ist ja dann anstrengend, auch diese ganzen Gedanken immer zu haben. Auch das, was du machst, ist ja auch körperlich anstrengend. Also da brauchst du eine Konzentration, da sitzt man jetzt nicht nur herum und ja, schaut in die Luft dabei. Was gibt dir da die Kraft?
Ich habe tatsächlich lange gebraucht, um herauszufinden, was mir die Kraft gibt. Bin ich immer noch nicht am Ende, weil ich oft das Gefühl habe, ich bin auf einem viel höheren Pace unterwegs, als es eventuell gesund wäre. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich manchmal einfach die Tür zusperren muss, wo dir jeder sagt, du kannst ja nicht, wenn du ein Geschäft hast, einfach zusperren und dann stehen Leute vor der Tür und was weiß ich was. Aber es ist für mich wichtig, dass ich dann manchmal in der Konzentration bin und dann mache ich das. Und wenn du was machst, was für dich gut ist, dann wird es langfristig auch zum Erfolg führen, obwohl manche vielleicht im ersten Moment sagen, das ist nicht im Unternehmerinnen-ABC drinnen. Das Zweite ist, wir haben zum Beispiel keine Musik. Also wir haben den ganzen Tag keine Musik laufen, weil wir uns so stark konzentrieren und mir Musik oft dann eher Energie zieht. Also so Dinge, die muss man halt einfach für sich herausfinden, was einem da gut tut.
Das weiß man im Vorhinein natürlich nicht.
Nein.
Auch nicht, wenn man weiß wahrscheinlich, wie es ist, Unternehmerin zu sein.
Nein, sehr viel Trial and Error. Also für alle, die zuhören und vielleicht am Anfang sind, macht ihr nichts draus. Es geht allen so. Und man muss es ausprobieren und dann fliegt man 100 Mal auf die Nase und dann wird schon irgendwann.
Aufstehen ist noch wichtig.
Ja.
wenn man es dann geschafft hat, und das ist auch ein bisschen so in unserer Kultur drinnen, möchte ich jetzt behaupten, in Österreich, es gibt immer Neider, Neiderinnen und Neider, die dann etwas sagen, entweder ich habe es eh schon immer gewusst oder sagen, nein, das ist gar nicht so gut, was die Person macht. Auch wenn man auf Social Media ist, da gibt es auch sehr viele davon. Wie gehst du eigentlich damit um?
Ich versuche wirklich ganz bei mir zu bleiben. Also am Ende des Tages ist wichtig, dass es dir gut geht, oder wichtig, dass du irgendwelche Erwartungen erfüllst. Und ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, das sagt sich jetzt so leicht, aber wenn du da versuchst, dran zu arbeiten, ganz bei sich zu bleiben und sich vor Augen zu führen, dass das irgendwelche Menschen sind, die keine Ahnung haben, dann hilft es einem ein bisschen. Aber natürlich fällt es mir manchmal auch schwer, wenn jemand reinkommt und sagt, zum 100. Mal ist der Chef da. Da sage ich, na, der liegt in der Sonne und hat die Füße oben. Also natürlich hat man dann Momente, wo man es nicht schafft, so bei sich zu bleiben. Aber wenn man selbst eine Freude hat, dann...
Dann geht's schon.
Ja.
Jetzt finden wir beide Leder sehr schön. Jetzt gibt es aber auch genug Menschen, die sicher sagen, ja, wie kann man nur mit Leder arbeiten, vor allem in der heutigen Zeit. Ist das bei dir auch Thema, das manchmal da aufschlägt, wo du überlegst, wie gehen diese Diskussionen aus, vor allem wenn es auch um ja, die Tiere geht zum Beispiel?
Also ich finde die Diskussion ganz, ganz wichtig. Und natürlich überlege ich mir auch, ist das immer noch richtig und wichtig, was wir da tun. Ich habe die Diskussionen sehr wenig, weil ich glaube, dass man bei uns erkennt, dass wir sehr, sehr viel Wert darauf legen, wo es herkommt, dass wir auf gar keinen Fall viel kaufen, dass wir sehr viel Achtung davor haben. Aber wir probieren auch immer wieder vegane Materialien zum Beispiel oder Alternativen zum Leder und schauen uns an, wie funktionieren die. Man muss nur bedenken, dass nichts schwarz-weiß ist. Ein veganes Material zum Beispiel geht vielleicht nicht auf Kosten eines Tieres, aber es geht auf Kosten der Umwelt, weil da wahnsinnig viel Plastikanteil drinnen ist, weil das nicht recycelbar ist, weil das auch nicht biologisch abbaubar ist. Und da muss man einfach offen bleiben und den Diskurs führen und dann in dem Moment die richtige Entscheidung treffen. Ob das in 5 Jahren noch die richtige ist, weiß man leider erst nachher, aber man kann nur im Moment sein Bestes tun.
Es gibt ja auch viele Diskussionen, auch im Fernsehen, wo es jetzt nicht nur ums vegane Leder geht, aber auch um Energiepreise logischerweise und Ähnliches. Und da sind oft so die Seiten, gibt es immer so diese zwei Seiten, die sind sehr oft extrem und auf der einen Seite auch oft, ja, ich würde zum Beispiel auch gerne mehr zahlen, aber ich kann es ja nicht, weil dann mache ich überhaupt keinen Gewinn mehr und wenn ich keinen Gewinn mehr mache, dann bin ich weg vom Markt, weil dann zahlt es mir ja auch wieder kein Kunde. Wie schwierig ist denn dieser Spagat auch, würdest du sagen, zwischen Preisfindung, dann doch dieses bisschen gut, was ist noch gerecht?
Also da habe ich Glück, als hätte ich es schon gewusst. Ich habe meinen Beruf gesucht, der sehr stromarm ist. Also wenn wir Stromausfall haben, arbeiten wir ganz normal weiter. Aber ich glaube, und das ist ein bisschen das, was wir vorher angeschnitten haben, man muss einfach lernen, richtige Preise anzusetzen. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil man natürlich von überall Seiten hört, das ist viel zu teuer und das geht gar nicht. Aber das, so ist das, glaube ich, der Weg für uns im Handwerk, dass wir einfach nischiger und spezieller werden. Und die Menschen, denen es dann zu einem gewissen Zeitpunkt wert ist, die bezahlen es dann und dann fühle ich mich auch wohl mit dem Preis und kann dementsprechend meine Mitarbeiterinnen bezahlen. Wenn ich mich da immer drücken lasse, nur mehr zu verkaufen, dann konkurriere ich auf einmal mit Dingen, mit denen ich gar nicht mehr konkurrieren kann.
War das bei dir immer schon so oder ist das dann auch mit der Zeit gekommen, wo man sagt, jetzt hat man mehr Selbstvertrauen, weil jetzt weiß man, wie es geht?
Natürlich, und es fällt mir immer noch schwer, wenn da jemand Älterer reinkommt, der die Tasche seit 30 Jahren hat und die eigentlich nichts mehr wert ist und ich sage, das kostet 75 Euro und die wird kreidebleich. Natürlich fällt mir das schwer und manchmal schafft man es dann noch nicht und macht es einfach und dann heult man am Abend in der Dusche wieder, weil man viel zu viel gearbeitet hat. Aber es ist ein Lernprozess. Also ja, es war nicht von Anfang an so.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft noch schauen, was glaubst du, sind denn die größten Herausforderungen jetzt in den nächsten Jahren, aber vielleicht auch die größten Chancen sogar?
Für mich?
Für dich persönlich oder auch gerne global gesehen?
Die größten Chancen sind, glaube ich, wirklich, dass wir sehr viel Geschichte und Wissen schon im Bereich von Kulturgut, altem Handwerk haben, was ich der Überzeugung bin, dass es wieder wichtiger wird, wenn viele Maschinen viele Jobs übernehmen und wir wieder auf die Bereiche gehen, wo Liebe zum Produkt, wo Energie wichtig ist. Und da haben wir ganz, ganz viel Wissen Und das, wenn wir das wieder nutzen und wenn wir vielleicht mehr Lehrlinge wieder im Lederhandwerk haben, die dann weitermachen, dann ist das sicher eine große Chance. Die Herausforderungen sind natürlich, so wie wir vorher darüber gesprochen haben, wird noch der Markt dafür da sein, solche Preise zu verlangen? Werden die Menschen trotzdem weiterhin das Geld haben, das, was sie? Es ist ja das eine, dass sie es möchten und dass sie auf das Wert legen, aber das andere auch, dass sie es ausgeben.
Bist du eigentlich hier in Salzburg sehr regional unterwegs? Also kommen da aus der Umgebung die Menschen zu dir oder auch aus München, aus Deutschland zum Beispiel? Kannst du das sagen? Oder schaust du viel über die Grenze? Was tut sich dort am Ledermarkt eigentlich?
Also meine Kundinnen und Kunden sind tatsächlich aus ganz Europa. Wir bekommen auch sehr viel per Post geschickt. Geldbörsen, die genauso nachgebaut werden müssen, also bis aus England zum Beispiel, weil da links ein Fach ist, das immer schon links war. Ansonsten Menschen, die herfahren und physisch zu uns kommen, habe ich natürlich das Glück, dass ich an einem Ort lebe, der auch sonst sehr, sehr schön ist. Das heißt, die Leute fahren wirklich oft aus Norddeutschland her, verbringen ein paar Tage in Salzburg nur, um dann bei uns eine Tasche auszusuchen. Aber das ist dann sehr im deutschsprachigen Raum Menschen, die wirklich physisch herkommen oder eben Touristinnen und Touristen, die den Weg reinfinden.
Wobei du gar nicht eigentlich so groß unten auf der Tür stehst, muss ich sagen. Man muss dich fast ein bisschen suchen.
Ja, die ganz, ganz Luxusmarken, die muss man suchen. Nein, Scherz. Also es ist tatsächlich so, dass ich, das ist ein Luxusproblem, aber ich ziehe mich manchmal zurück, um tatsächlich auch arbeiten zu können. Also wenn ich den ganzen Tag das erzähle, was ich dir jetzt erzählt habe, weil es die Menschen einfach interessiert und weil wir so selten und so rar sind, dann komme ich oft nicht zum Arbeiten. Deswegen hängt dann oft das Schild nicht da, der Lehrling ist gerade in der Berufsschule, also ich bin wirklich allein und da ziehe ich mich ein bisschen zurück. Aber es hat natürlich auch mit den Preisen zu tun. Also wie ich da angefangen habe in der Werkstatt, habe ich nicht einmal eine Heizung gehabt, damit ich mir die Werkstatt leisten kann. Es war ein Lager vorher und da kann man halt nicht gleich in der ersten Reihe sein.
Das stimmt. Aber jetzt, wie gesagt, wunderschöne Werkstatt hier mitten in Salzburg. Ja, liebe Christina, letzte Frage jetzt an dich noch. Wenn du jetzt nochmal zurück an deine Jugend oder an die jüngere Christina denkst, an die Unternehmensgründungs-Christina, was würdest du denn der für einen Tipp geben, jetzt von heute aus?
Hol dir viel mehr Hilfe, sprich mit viel mehr Menschen, erzähl von dem, was du vorhast und was du für Probleme hast.
Gute Tipps, die auf jeden Fall helfen. Ich sage vielen Dank, dass wir heute bei dir sein haben dürfen und für die spannenden Einblicke.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Das war Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.